DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Hallo, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Doc Pablo, wie geht's dir? Man sieht dich ja und hört dich ja immer öfters in Funk und Fernsehen und natürlich auch auf unserem Facebook-DocPod-Kanal, wo du deine Interviews immer schön postest. Wie ist es so, plötzlich der heiße Scheiß zu sein?
Also ich schmeiß ja nur mit Fäkalien um mich in Bezug auf das eine Thema.
Nice.
Ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Zeit zu gucken, wie sieht sie genau aus, sozusagen der Mist, an dem wir leiden, nicht? Also die egozentrischen Typen, die uns unser Leben vermiesen, dass wir da so ein bisschen drauf schauen.
Ja, da ist mir aufgefallen.
Und das scheint ein großes Interesse zu sein.
Das stimmt. Da ist mir aufgefallen. Du hast ja den ein oder anderen prominenten Kumpel, ne?
Ja.
Von denen hat überhaupt niemand irgendwie dein Buch erwähnt. Ist das auch egozentrisch?
Doch, ich weiß nicht, wen ich habe, das nicht erwähnt hat, aber es gibt durchaus Menschen, die natürlich das erwähnen, mich da durchtragen oder medial mich zitieren, das gibt's durchaus. Also das ist jetzt nicht so selten, finde ich. Auch gerade in meinem Freundeskreis finde ich das super, dass vor allen Dingen die Scheu da verloren geht, ne? Und so ein bisschen die Fackel mitgetragen wird.
Okay.
Weil Schauspieler, Kollegen, weiß ich, wenn du meinst, also ich habe so zwei, drei Schauspielerfreunde, die das durchaus erzählen oder auch, keine Ahnung, nehmen wir jemanden wie den Mentalisten Thorsten Habener, der das ja auch spannend findet und so. Also es gibt viele Typen, die im Bereich Kunst, Kultur, kreativ auch merken, dass sie nicht nur systemirrelevant sind, ja, gerade. Das ist so dramatisch, finde ich, dass irgendwie nur die systemrelevant sind, die irgendwie mit Medizin und Gesundheit zu tun haben oder so.
Ja, und gut, deswegen heißt es ja systemrelevant, ne?
Ja, und so, und das ist das, so, und da merke ich schon. Und ich habe auch jetzt ein Gespräch mit Kollegen aus der Schweiz, die auch so mehr im Businessbereich sind, auch die, den das sozusagen das Thema Narzissmus öffnet denen schon die Augen, ne? Dass man merkt, was ist eigentlich wichtig im Leben oder was ist eigentlich, was trägt eigentlich so eine Gesellschaft? Und es trägt eben nicht dieser Egoismus, es trägt eben nicht dieses nur für mich gucken, sondern es trägt halt tatsächlich dieses Miteinander. Das klingt halt so total pathetisch und durchgelutscht und klingt auch irgendwie so links irgendwie, ja, was es ja gar nicht ist. Also das Solidarische ist durchaus auch ein Thema der Konservative und der Mitte der Gesellschaft. Das ist halt das Ding, ja. Also da sind wir gerade, glaube ich, in der guten Zeit, das mal so ein bisschen durchzuerzählen.
Jetzt hatten wir ja eine Zeitungsstory zusammen gemacht. Hast du von der mal was gehört?
Ich glaube, die Journalistin, die wollte sich erstmal von uns erholen, oder?
Das kann schon sein. Das ist. Aber du hast nichts gehört?
Ich habe noch nichts gehört.
Nein, wir werden es auf jeden Fall posten. Ne?
Ich frage gerne mal nach, wo sie gerade ist, ob sie auf den Bermudas ist, um sich zu erholen immer noch. Oder
nie wieder kommt.
Oder so.
Pablo, du hattest das Thema schon angesprochen, Künstler und Systemrelevanz. Ja. Ich weiß, dass du dich da sehr einsetzt, dass man da auch eine Sensibilität herrscht für die Verarmung und im Endeffekt Abschaffung der Kunst- und Kulturszene. Erzähl doch mal ein bisschen was drüber.
Künstler sind ja nicht nur Menschen, die wir sehen. Auch Künstler machen auch viel Unsichtbares oder für ein kleines Publikum. Und ein Freund von mir, der ein bekannter auch Sprecher ist und so, der hat auch ein Projekt an Schulen so, ne, zum Beispiel. Ein Projekt, das deutschlandweit aufklärt über die Folgen des Nationalsozialismus und die Zeit der Pogrome und wie das sein kann, dass Menschen aufeinander losgehen, wenn sie von irgendeiner Sache wahnhaft überzeugt sind. Also im Grunde genommen eine echte, gute Aufklärungskampagne hat und selber auch initiiert hat und auch gut funktionierte, bis Corona kam. So, und ihm fällt jetzt quasi diese Einkommensquelle weg. Ja, und das, es geht dann wirklich an die Substanz der Schauspieler. Und die haben ja auch ihr Häuschen oder ihr Leben, ne, was irgendwie Kredite hat vielleicht oder finanziert gehört und haben Kinder an der Schule oder haben eigene Projekte, die sie stemmen und wo man letztlich, naja, man kommt ja in Deutschland so nicht, das ist ja so eine Illusion, dass man mit dem Hartz-IV-Satz gut durchkommt, nicht? Also, aber
ja, im Häuschen am Starnberger See sicher nicht.
Genau, und das heißt also, wir haben eine Lebenssituation, eine Lebensrealität für Menschen, die in einer gewissen Flughöhe, also ohne jetzt großspurig zu sein, das sind alles, die ich kenne, alles bescheidene Menschen, die leben zwar, ich sag mal, in einem Bereich, wo es eher teuer ist, wo der Liter Milch nicht 80 Cent kostet, sondern 1,50 oder mittlerweile 2 Euro, keine Ahnung. So, dann muss man erstmal auch dann monatlich was beischaffen. Und das schaffen die auch, ne? So, das Niveau halten die ja schon, diese Menschen. Und da zähle ich mich ja auch dazu. So, wenn ich jetzt aber kein Arzt wäre, der von Menschen überrollt wird, und du gehörst ja auch dazu, die Hilfe brauchen, sondern wenn wir eher jetzt im Bereich wären von Kunst und Kultur und wir wüssten, es gibt keine Auftritte mehr, es gibt keine Konzerte mehr, es gibt keine Lesungen mehr, es gibt keine Programme mehr, die wir stemmen, dann kriegt man es mit der Angst zu tun. Ja? Also wir haben einen Bereich in unserer Gesellschaft, die haben nicht nur Angst vor Corona, sondern haben auch Angst vor Existenzverlust.
Ja, das ist ein guter Punkt und das ist völlig klar. Und ich glaube, das sind nicht nur Künstler, sondern das betrifft eben auch Gastronomen und ganz viele andere.
Ja.
Die Frage ist aber, mit der ich eigentlich gestattet bin, bist du der Meinung, die sind systemrelevant?
Ja, ich bin durchaus der Meinung, dass die systemrelevant sind. Weil das eine ist natürlich, das Fressen kommt zuerst, wie Bertolt Brecht schon sagte. Das ist keine Frage. Wir müssen zunächst erstmal die Grundbedürfnisse sichern. Aber es gibt noch höhere Bedürfnisse, wie die geistige Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse. Auch solche, die quasi wie so das Schmieröl sind für die Gesellschaft, nicht? Also die Räder, die Zahnräder der Gesellschaft funktionieren ja nur, wenn wenn die gut geölt sind. Und Kunst und Kultur und Geisteswissenschaften sind so ein bisschen die Gedanken dazu. Warum machen wir das überhaupt alles? Weil es einen höheren Sinn gibt, weil wir Werte haben. Und Künstler und Kultur repräsentieren diese Werte.
Na gut, so ein Motor funktioniert aber auch mal ohne Öl. Öl allein bringt aber gar nichts, echt? Ne?
Naja, Öl allein nichts, aber in Kombi. Also Öl.
Genau, aber die Frage ist ja, wer ist denn dann deiner Meinung nach nicht systemrelevant? Wenn sogar Künstler, also verstehe mich mal nicht falsch, ja. Ich bin ja auch jemand, der Kunst und Kultur mag und würde mich jetzt sogar ein bisschen mit als Künstler bezeichnen, ohne das jetzt überheblich zu meinen. Aber ich halte diese Szene für sehr wichtig für die Gesellschaft, aber keineswegs systemrelevant. Weil die Frage Kategorie ist, so wie du argumentierst, ist jeder systemrelevant, ja, dann braucht man das alles nicht machen.
Naja, die Kategorisierung in wichtig und unwichtig ist ja und da sind wir wieder beim Thema Narzissmus, ist ja tatsächlich, wie der Narzisst die Welt sieht. Also, wenn man es so ganz scharfkantig einteilt, in was ist wichtig und unwichtig.
Das glaube ich nicht.
Die Frage, wofür?
Das glaube ich nicht. Ich würde sagen, diese Einteilung systemrelevant und nicht systemrelevant, die basiert jetzt sehr auf die Grundbedürfnisse, die eine Gesellschaft in einer Ausnahmesituation wie in einem Krieg oder in einer Pandemie hat. Und ja, nochmal, Künstler sind wichtig und ohne Netflix gäbe es wahrscheinlich viel mehr Scheidungen oder viel mehr Kinder. Aber oder ohne Bücher. Und ich habe auch gesehen, wie in Thalia die Menge der neuen Bücher dann plötzlich zurückging. Alles schlimm, obwohl die ja keiner alle lesen kann. Aber die Frage ist ja die nach der Systemrelevanz. Und die beantwortet sich jetzt nicht aus der egozentrischen oder narzisstischen Brille, sondern die beantwortet sich natürlich einfach aus der Gesellschaft und der Frage, was brauchen Menschen in einer Gesellschaft, um zu überleben?
Das ist ohne Frage. Wir brauchen die Grundbedürfnisse, die müssen erfüllt sein. Also Nahrung, Sicherheit, Schutz, diese Geschichten. Ja, das ist die Grundbedürfnis. Das ist völlig klar. Nur, ich finde, man vergisst dann einfach auch diese etwas volatilen Grundbedürfnisse, die also erst später kommen, ja, also die Selbstentwicklung, ja, zum Beispiel, die Selbstverwirklichung, die Werte, die eine Gesellschaft hat.
Ja, das sind ja keine Grundbedürfnisse, ne? Das sind Bedürfnisse. Es gibt ja diese Bedürfnispyramide, die kennst du besser als ich.
Das sind schon Grundbedürfnisse, die sind nur gestaffelt. Ja? Das sind alles Grundbedürfnisse. Und im Laufe eines Lebens baut man darauf auf. Das heißt, du hast erst dieses Ding nach Sicherheit und Unversehrtheit und Schutz und so. Wenn die natürlich angegriffen werden, was ja zum Teil jetzt der Fall ist mit Corona, muss man sich natürlich darauf fokussieren. Und da kommt dann auch die Kategorisierung systemrelevant. Aber wir dürfen im Umkehrschluss nicht vergessen, dass es noch die anderen gibt. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir das Wort systemrelevant ergänzen, ja, durch die Dinge, die eben auch wichtig sind, nämlich unsere Werte, geistigen
Werte. Ich würde vielleicht sagen, nicht systemrelevant sein bedeutet nicht systemirrelevant sein.
Genau, das ist gut. Ja, damit kann ich mitgehen, weil wir sollen sie nicht vergessen vom Tisch schieben, sondern wir müssen sie genauso wertig anschauen. Aber sie sind vielleicht jetzt erstmal nicht als erstes dran.
So. Und sie werden kommen, wenn die Gesellschaft irgendwann wieder aufatmet und merkt, es ist jetzt irgendwie vielleicht doch vorbei und wir müssen jetzt diese Bedürfnisse wieder befrieden, die wir ein, zwei Jahre nicht befrieden können, wenn es, und da setzt du ja an, sie da noch gibt. Was gibt es denn da für Projekte, um eben Künstler und Kleinkünstler vom Aussterben zu retten und natürlich auch Großkünstler, denn wie du schon sagst, nehmen wir mal einen berühmten Schauspieler, der von mir aus regelmäßig Gagen und Engagements hat, der natürlich dann entsprechend sich auch an diesen Lebensstil gewöhnt hat. Klar ist das Meckern auf hohem Niveau, wenn man sagt, ja, dann muss die Villa am Starnberger See halt herhalten. Aber nichtsdestotrotz ist das ja eine Lebensgrundlage oder eine Lebensperspektive, die dann so nicht mehr funktioniert. Das ist nicht schlimm, weil essen kann der immer noch. Aber schön ist auch nicht. Also was passiert denn da genau, um da irgendwie zu intervenieren?
Also im Detail weiß ich das nicht, aber ich weiß, dass die Staatsministerin für Kunst und Kultur und das andere sich da schon kümmern, dass da was fließt, dass da Gelder fließen, unterstützende Gelder fließen. Aber letztlich ist es immer nur ein heißer Tropfen auf den kalten Stein. Ein kalter Tropfen auf den heißen Stein. Ja, weil die Einkommenskünfte der Künstler generieren sich einfach über die Masse. Ja? Also wenn wir ein Publikum haben, und das ist der Fall im Augenblick nicht, und deshalb sind die Künstler jetzt sehr kreativ und entwickeln auch Ideen, ja, wie sie Einkünfte generieren können. Da passiert zum Teil was über so Online-Coaching und über so, ja, ich sag mal Stichwort Autokino, also dass man irgendwie versucht, im öffentlichen Raum Sachen zu inszenieren. Aber das ist alles, ja, das ist alles nicht so ganz das Wahre, was jetzt Gelder generiert. Und selbst hier jetzt im Oberland, hier bei uns, das 5-Seen-Film-Festival, was ja sehr bekannt ist mittlerweile, auch deutschlandweit, das findet statt, aber wir gehen halt nicht hin. Ja, so, also das heißt, es findet in einem kleinen im Kreis statt. Am Wochenende wird ein Film gezeigt, wo ein kleiner Film von der Agentur, der mein Sohn ist, als Schauspieler. Also es gibt so kleine Momente, wo man sich engagiert und wo man mitgeht und das unterstützt. Aber letztlich haben wir große Ängste in der Szene und andere befreundete Schauspieler, die im Job sind, also die auch Engagement haben. Die sind heidenfroh, dass sie das haben. Ja.
Genau, ich merke ja auch unsere Filmberatung, die wir machen. Wir beraten ja verschiedene Arztserien, die geht ja weiter. Also das ist ja wie, als ob nichts gewesen wäre.
Ja, genau. Und es gibt, das weiß ich auch, es gibt zu wenig Autoren. Also die ganzen Drehbuchautoren sind quasi vom Markt gerade.
Warum?
Weil die alle schreiben. Die schreiben alle wie bekloppt und entwerfen alle Stoffe wie bekloppt, weil natürlich Sender wie Netflix, also gerade die Streaming, aber auch andere Streaming-Portale, die suchen gerade Stoffe, um zu entwickeln, um dann zu produzieren. Weil es gibt zwei Gedanken dazu. Das eine ist vorproduzieren, ja, das man also hat für die Not. Das merkt man nämlich jetzt. Jetzt sehen viele Öffentlich-Rechtliche auch von den Dingen, die da sind. Wenn wir schauen, laufen Filme aus 2017, 2019, die Tatorte werden wiederholt. Es läuft kein neuer Tatort. Mhm. Alte Tatorte.
Ja gut, das ist immer im Sommer so, ne?
Es ist immer im Sommer so, aber sie haben es jetzt so ein bisschen wählt, stimmen darüber ab, welchen Tatort du magst und so. Sie haben es ein bisschen als Event verkauft, aber Tatsache ist, dass die auf Halde produzierten Dinge jetzt nochmal gesendet werden, weil zu wenig da ist. Und jetzt, wie gesagt, die Autoren sind vom Markt, die schreiben alle eifrig in der Bude und produzieren, und dann wird im Herbst hoffentlich ganz viel produziert und im Frühjahr, und dann, und um einfach dieses Ding am Fließen zu halten, ja, das ist irgendwie, also es ist schon spürbar, dass da viel Angst da ist und Unsicherheit, und dass es irgendwie weitergehen muss. Und das kann ich nicht als, also ich finde, es sollte nicht irrelevant sein. Darauf können wir uns einigen. Ja, das ist gut.
Ja. Na gut, Pablo, wir wollten uns heute eigentlich über was ganz anderes unterhalten, und zwar über die Corona-Demos am Wochenende. Aber ich gehe davon aus, wir können uns nächste Woche über genau dasselbe unterhalten, weil es scheint ja irgendwie nicht, es scheint ja weiterzugehen.
Glaubst du, das wieder erlauben? Nächstes Wochenende?
Ich hoffe nicht. Also ich denke, also wir leben im Rechtsstaat, und da muss man die Urteile der Gerichte natürlich akzeptieren. Aber mittlerweile glaube ich, Berlin ist so irgendwie so ein Staat für sich. Also ich finde, Berlin ist ganz, ganz was Furchtbares, und die Art und Weise in München, in Bayern wäre das nie so entschieden worden. Ne? Da muss man einfach sagen.
Ja, das ist ja schon immer so, ne?
Letztens hat ein Freund von mir gesagt, und das finde ich eigentlich eine Aussage zum drüber nachdenken, die Hippies und Linken aus den 68ern sind die Staatsanwälte und Richter von heute. Und das, da muss man mal drüber nachdenken, das ist ja wahrscheinlich auch so.
Ja, weiß ich nicht. Also Berlin war ja immer schon, Berlin war immer schon was Besonderes.
Ich finde Berlin immer so furchtbar. Ich kann es nicht ausstehen. Ja, das kann schon sein. Ich sage immer, wenn Söder sagt, sein Platz ist in Bayern, hoffentlich meint er damit nicht, nicht Bundeskanzler werden, sondern.
Nein, Söder will nicht. Ich weiß aus kundigem Munde, dass Söder nicht Kanzler werden will. Aber jetzt habe ich hoffentlich ihm keinen Bärendienst.
Es wäre ein Desaster, wenn es nicht werden würde. Hör auf. Ist kein politischer Podcast. Ich bin kein Fan davon, wie, ich meine, Rechtsprechung ist ja auch immer was sehr Subjektives, und eine Rechtsprechung, die Gesundheit vieler hinter die Meinungsfreiheit einiger setzt, ist eine Rechtsprechung, mit der ich persönlich nicht mich anfreunden kann. Man muss das akzeptieren. Das ist so. Wir leben in einem Rechtsstaat. Ja. Aber ich finde das eine ganz, ganz, ganz schlimme Rechtsprechung, und ich finde es sehr bedenklich, in welche Richtung das abdriftet.
Ja, das kann ich. Tatsächlich muss ich bestehen. Ich dachte immer, dass Recht gesprochen wird, und das ist so, weil es so im Gesetz steht. Aber meine persönliche Erfahrung auch bei Gericht ist es, dass auch die Rechtsprechung sehr, sehr beeinflussbar ist und von Meinung, von Subjektivität, von Stimmung, von wie haben die Parteien argumentiert, und das auch an den Fakten vorbeigeht, und dass dann auch irgendwelche Argumente ins Feld gezogen werden, die hanebüchener sind und unmöglicher sind als der eigentliche Fakt an sich, der verhandelt wird. Da bin ich bekehrt worden mittlerweile durch wirklich einige Gerichtsprozesse, die ich persönlich erlebt habe und beigewohnt habe als Zeuge und Sachverständiger, wo ich dachte, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Aber offensichtlich ist es wahr. Und die Subjektivität macht keinen Halt vor dem Richter oder der Richterin.
Diese Rechtsprechung, die da am Wochenende stattgefunden hat, finde ich menschenverachtend. Aber nochmal, wir haben das zu akzeptieren. Das ist in einem Rechtsstaat so. Und der Unterschied zwischen denjenigen, die dafür Freiheit auf die Straße gehen, und uns ist, dass wir Gerichtsentscheide akzeptieren und dass wir uns an Regeln halten. Und ich denke, damit ist alles gesagt.
Und damit hören wir uns nächste Woche.
Bleibt gesund.
Und wie immer, geht acht und mit euch durch.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.